Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, in dem es um die Balance im Leben geht und die Ganzheitlichkeit und wir uns ganz viele Bereiche im Leben anschauen, die man ja für die Gesundheit braucht oder optimieren kann oder in der es darum geht. In dieser Folge begrüßen euch vor den Mikrofonen auf der einen Seite wieder. Ich bin Stefan Entwickler aus Berlin und mir gegenüber sitzt.
Guten Tag, ich bin Max, komme auch aus Berlin, bin Lehrer für die heutige Folge, interessant, habe also Geschichte, Sport und Pädagogik studiert, ja, und auch als Trainer und so weiter Gesundheitsbegleiter aktiv und freue mich auf die Folge mit dir heute,
ja.
Mal sehen, was wir so lernen können.
Richtig, sehr gut, denn heute geht es um Lernen.
Was für ein
Wir so zoomen sozusagen ein bisschen rein in das Gegenteil von der letzten Folge. Letzte Folge hatten wir Rituale, wo nicht viel Neues passiert und im Lernen geht es ja darum, irgendwas Neues zu machen. Da gibt es auch ein paar schöne Sachen, die man für die Gesundheit daraus ziehen kann. Das ist ziemlich offensichtlich, weil wir unser ganzes Leben lang lernen auf die eine oder andere Weise. Aber wie genau das funktioniert, was dafür wichtig ist und ja, wie man das ein bisschen kategorieren und verstehen kann, darum soll es heute ein bisschen gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, am Anfang zu lernen, was denn überhaupt Lernen ist. Wir müssen es ja irgendwie definieren. Ist ein Riesenthema, ich weiß, Max, ja. Und es ist kein Wunder, dass da auch ein Studium drum gibt oder mehrere Studiengänge tatsächlich, die sich darum befassen. Deswegen müssen wir heute ein bisschen eingrenzen, um welches Lernen es sich in dieser Folge dreht.
Ja, also auf jeden Fall keine Ganzheitlichkeit, also sagen wir mal keine Vollständigkeit so rum. Heute bitte erwarten, ja, sondern wir wollen erstmal so ein bisschen anfangen mit dem Thema und euch da ein bisschen reinführen und ja, was Lernen überhaupt ist, kann man sich erstmal nicht als so klassisch, was man vielleicht manchmal denkt, vorstellen, dass wir einfach nur irgendwelches Wissen aufnehmen in uns, sondern im Sinne von Veränderung unseres Gehirns, unserer neuronalen Verbindungen. Letzten Endes. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Neuroplastizität, also dass unser Gehirn und Nervengewebe plastisch, also veränderbar ist. Im Positiven wie im Negativen. Ja, Demenz ist zum Beispiel eine negative Plastizität, baut sich wieder ab. In dem Fall geht es jetzt um den Aufbau, den Zugewinn von neuronalen Verbindungen. Und quasi dem Verständnis davon, dass unser Gehirn ein lebendiges Organ ist, kein reiner Speicherstick oder sowas, sondern ein lebendiges, lebendes Organ, was sich verändert und dadurch neue Möglichkeiten der Steuerung und des Funktionierens erwirbt. So in Kurzfassung.
Ja, geht das dann immer einher? Also immer, wenn ich was lerne, ändert sich dann mein Gehirn oder die Zusammensetzung? Ist das immer so?
Letzten Endes würde ich sagen, ja.
Aha. Also im Großen wie im Kleinen.
Ja.
Verstehe.
Das irgendwas heißt, wird anders. Es kann auch die reine Funktionalitätsveränderung sein, dass also bestimmte Wege, die schon da sind zwischen den Neuronen, verstärkt genutzt werden und dadurch auch sich verstärken. Aber das ist auch eine Veränderung.
Und neu vernetzen mit anderen Neuronen. Verstehe. Okay. Interessant. Das passiert dann wahrscheinlich die ganze Zeit. Weil ich ja nicht aufhören kann zu lernen, selbst wenn ich nichts mache, außer eine Wand anstarren, passiert ja trotzdem was. Mein ganzer Körper ist ja Input. Das heißt, wenn ich ganz lange sitze, dann habe ich auch irgendwie andere sensorische Eindrücke, die mein Gehirn verarbeiten muss. Wenn es jetzt nichts Neues in dem Sinne gibt, ist ja einfach, dass ich ganz lange sitze, auch wieder was Neues.
Ja.
Was ich vorher nicht gemacht habe und da wird dann auch irgendwie was gelernt.
Ja.
Das heißt, das ist ja wirklich gigantisch,
ja,
was möglich ist.
Ja.
Okay.
Die einzige Veränderung, die einzige Konstante ist Veränderung.
Yeah.
Also, ja, aber da hast du was Wichtiges angesprochen. Man kann jetzt zum Beispiel schon mal so ein bisschen unterscheiden, dass es natürlich das implizite, so ein bisschen beiläufige Lernen gibt, ja, wo ich also im Prinzip etwas, ohne dass ich jetzt sage, ich setze mich hin oder muss ja nicht immer sitzen, aber ich will jetzt explizit etwas lernen, sondern es passiert einfach, so wie du es gerade beschrieben hast. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich als Kind Sprache lerne, Ja, also die Leute sprechen einfach mit mir und ich lerne Sprache oder auch soziale Regeln, ja, die man einfach, ohne dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt in dieser Interaktion etwas über soziale Regeln lernen, passiert das einfach implizit beiläufig. Und dann gibt es aber auch noch das explizite, das intentionale Lernen, was man oft so als erstes im Sinn hat, wenn man über Lernen spricht, das Lernen von Fähigkeiten, wo ich mir explizit vornehme, das jetzt besser zu können.
Gibt es denn da einen großen Unterschied, wie das Lernen dadurch funktioniert? Also gibt es diese neuronalen Veränderungen, die wir gerade besprochen haben, sind die anders für die beiden Sachen oder ist es am Ende das Gleiche? Nur die Intention ist eine andere.
Ja, grundsätzlich passiert bei beiden einfach neuronale Veränderungen.
Genau. Okay.
Wie man das dann macht, das kann man ein bisschen, das kann natürlich unterschiedlich sein. Ja? Der Weg dahin ist logischerweise unterschiedlich, weil es
ja. Und da gibt es ja sicherlich auch einen Unterschied, was einem leichter fällt. Also ich habe zum Beispiel persönlich das Gefühl, wenn man sich hinsetzt und etwas lernt, das ist immer ein bisschen schwieriger, weil es so Motivation voraussetzt und irgendwie so ein bisschen einen gewissen Zwang gibt vielleicht, weil man irgendetwas lernen muss, weil man eine Ausbildung machen will oder das. Und impliziertes Lernen ist mehr so leichter, weil es
automatisch passiert.
Ja, weil es automatisch passiert und man im Prinzip gar nichts dagegen tun kann.
Ja. Ich weiß nicht, ob so Leichtigkeit die richtige Kategorie dafür ist, aber so vom Gefühl her vielleicht schon, ne? Mhm. Was man auf jeden Fall bei beiden braucht, auch wenn es vielleicht erstmal für das beiläufige Lernen gar nicht so deutlich erscheint, ist Aufmerksamkeit. Mhm. Also es wäre schon mal eine wichtige Voraussetzung fürs Lernen an sich. Also beim expliziten Lernen ist ja klar, wenn ich also mir intentional etwas vornehme zu lernen, dann brauche ich auf jeden Fall einen zielgerichteten, ganz bewussten Fokus auf den Inhalt, sag ich jetzt mal, oder das Medium, was ich betrachte. Mhm. Und da vielleicht schon mal als erstes so ein Multitasking zum Beispiel ist in der Hinsicht totaler Mythos. Also wenn ich etwas besser lernen möchte, dann ist in der Hinsicht, also explizit intentional, eine Sprache, eine Fähigkeit zeichnen, ein Instrument oder sowas, dann ist es viel besser, wenn ich mich ganz aufmerksam, bewusst, zielgerichtet fokussiere und nicht noch etwas anderes dabei mache. Ja, aber auch das beiläufige Lernen, was ja im Prinzip so automatisch abläuft, braucht trotzdem eine gewisse Art der Aufmerksamkeit, nämlich eine Art gerichtete Wahrnehmung zumindest. Also für mich ist immer das beiläufige Lernen ist immer das schönste Beispiel Kinder, weil die ja die ganze Zeit eigentlich lernen. Ne? Deswegen, da setzt man jetzt nicht hin und sagt, wir lernen jetzt die Sprache. Macht man natürlich irgendwann auch mal.
Ja.
Aber die lernen ja schon ganz viel beiläufig automatisch in ihrer Entwicklung. Und trotzdem brauchen die eine gerichtete Wahrnehmung, die sie von Natur aus in gewisser Weise dann mitbringen. Also Kinder sind ja erstmal besonders plastisch. Ja, das Gehirn verändert sich absolut stark. Und sie sind auch besonders neugierig. Sie sind aber auch besonders ausgerichtet auf Beziehungen und auf Nachahmung. Das heißt, Kinder lernen implizit, beiläufig, weil bestimmte Dinge, zum Beispiel eine Sprache, für sie bedeutsam sind, emotional eingebettet sind oder einfach ständig präsent sind. Also dadurch, dass sie wollen ja dann in Kommunikation treten. Sie wollen ausdrücken, was sie wollen und sie wollen irgendwie von uns etwas und so weiter. Also gibt es eine gerichtete Wahrnehmung dahin, mit uns besser kommunizieren zu können. Dann lernen sie quasi explizit. Es gibt eine gerichtete Wahrnehmung dahin, mit uns Eltern emotional sich zu stabilisieren oder ähnliches. Also trösten und so weiter. Und mal oder keine negativen Emotionen zu erfahren, dass man nicht, also das heißt, man lernt bestimmte Regeln, dass man jetzt zum Beispiel die Katze nicht haut oder sowas. lernt man dann implizit mit, weil dann auf einmal sozusagen eine Emotion von den Begleitpersonen, zu denen man eine Beziehung hat, deutlich wird. werden auf einmal strenger und sagen, oh, das darf man nicht. Und nimmt man dann schon wahr, selbst wenn man die Sprache nicht versteht, dass das irgendwie nicht etwas ist, was man wiedererleben möchte. Und schon lernt man implizit die Wahrnehmung dahin, sich besser im Leben zu orientieren quasi. Das mache ich vielleicht nicht nochmal. Ja, oder ich probiere es nochmal. Lag es wirklich daran, dass ich die Katze gehauen habe? Oder war es was anderes? Das ist ja dann der Lernprozess, der nicht sofort abläuft. Ja. Aber eine gerichtete Wahrnehmung oder halt einen bewussten Fokus, egal in welcher Lernart, heißt also Aufmerksamkeit.
Ja.
Ja. Und dazu kommt dann im Prinzip auch, das hattest du schon angesprochen, Emotionen, Motivation, Stress. Das ist irgendwie auch so ein großer Voraussetzungspunkt.
Ach so.
Weil Aufmerksamkeit in dem Sinne nicht meint, ein willentliches Starren auf etwas, sag ich jetzt mal, sondern eher etwas als relevant betrachten. Ja, auch wenn ich vom Fokus ausgehe, auf Instrument zum Beispiel jetzt, es ist jetzt relevant für mich, hier an den Gitarrenseiten zu zupfen, dass eine hübsche Melodie rauskommt. Das heißt nicht, dass ich willentlich nur darauf starre, sondern es gibt mir sozusagen, ich habe ein Interesse daran. Das ist die Emotion dahinter. Oder es ist, es hat mit einer Beziehung zu tun. Ich möchte eine Beziehung verändern oder stärken. Ich möchte etwas wiederholen, was mir vielleicht gelungen ist, aber nicht einmal gelungen ist, aber nicht ständig. Mhm. Ich möchte irgendwelche Emotionen fühlen und so weiter. Das lässt uns quasi lernen. Ja, also Kinder zum Beispiel implizit dadurch, dass sie sich verbunden fühlen als Beispiel. Nicht durch Konzentration, klassischerweise, sondern dadurch, dass sie Verbindung haben. Und die Emotionen entscheiden dann darüber, was gespeichert wird. Ja, wenn ich also gar kein Interesse daran habe, es ist mega schwer, viel, viel schwieriger, das zumindest dauerhaft zu speichern.
Ja.
Kurzfristig kann man mal irgendwas vielleicht auswendig lernen oder ähnliches, weil das ist dann das klassische Bulimie-Lernen.
Was heißt kurzfristig und langfristig in dem Sinne denn?
Na, nachhaltig würde also, dass man das wirklich in sich aufnimmt. Ja,
aber ich meine jetzt sowas wie, kurzfristig ist jetzt für ein paar Stunden oder für eine Woche oder für einen Monat oder für ein paar Jahre. Wo ist da so?
Also ein paar Tage.
Ja,
würde ich jetzt mal so.
Ungefähr. Genau. Also bei einem mehr, beim anderen weniger, aber es ist jetzt nicht so in nächstes Jahr noch abrufbar.
Sondern nur, okay.
Ja.
Also Interesse. Ein gutes Beispiel ist, das kann dann auch tatsächlich Interesse natürlich auch beim intentionalen Lernen. Zum Beispiel hatte jetzt für meine Kinder zu Silvester ein lustiges Gedicht geschrieben. Und fand sie so cool, dass mein Sohn angefangen hat, das auswendig zu lernen, weil er es gerne anderen auch erzählen möchte.
Ja.
Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, du musst das auswendig lernen, sondern es gibt einfach ein Interesse daran und dann, Papa, nochmal, erzähl's nochmal. Und dann sozusagen aus dem Interesse heraus, aus dem Bedürfnis heraus, sich damit zu beschäftigen, was einfach aus ihm herauskam, hat er quasi das Ding auswendig gelernt. Wohingegen zum Beispiel Angst jetzt als Emotion das Lernen sogar hemmen kann. Also wenn ich Angst habe vor Fehlern, wenn ich jetzt gesagt hätte, du musst das auswendig lernen und für jeden Fehler in der Zitation gibt es eine Strafe, das ist dann durchaus lernhemmend. Also wichtiger ist hier bei Emotionen und so weiter, dass wir als wichtige Lernvoraussetzung eine Art Sicherheit haben. Sicherheit, Neugier. Neugier ist, glaube ich, so ganz wichtig. Die Gier nach Neuem, wenn man einfach dieses Wort schon in sich sich mal richtig vorstellt. Ja, das ist ganz viel Lernen. Sinn oder auch Selbstwirksamkeit, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, etwas zu lernen, um selbst wirksam zu sein. Ja, ich möchte lernen, wie ich mit bestimmten Geräten umgehe oder etwas koche oder ähnliches, damit ich nicht von anderen abhängig bin, sondern selbst wirksam das gestalten kann. Also auch Autonomie spielt eine große Rolle als, sag mal, ursprünglicher Antrieb, um zu lernen. Ja, und natürlich Beziehung und so weiter. Das sind alles Dinge, die fördern also dann auch das Lernen. Wenn das Setting so ist, dass ich mich sicher fühle, dass ich neugierig bin, dass ich Sinn in dem erlebe, was ich tue, dass ich Selbstwirksamkeit erlebe, Autonomie erlebe und irgendwie in Beziehung eingebunden bin, dann fördert das sozusagen das Lernen. Ja, dieser Neurobiologe, der jetzt also kein Pädagoge, aber Neurobiologe, Gerhard Hüther, von dem du auch schon ein paar Sachen gelesen hast, du hast ja öfter mal erlebt, würde vielleicht so sagen, man lernt nur, wenn etwas für jemanden bedeutsam ist.
Genau, ja.
Ja, also ich glaube, er spricht oft von, benutzt oft das Wort Begeisterung.
Ja, ja, richtig.
Man muss sich für etwas begeistern können. Man lernt natürlich auch mal Sachen, die einen nicht begeistern vielleicht, so nebenbei, aber so richtig nachhaltig prägend sind offen die Sachen, die einen begeistern. Weil Lernen natürlich auch Energie kostet. Wir hatten ja bei der letzten Folge Rituale, die entlasten, weil sie Energie
sparen.
Ja, und hier lernen, etwas aufbauen, metabolisch könnte man auch sagen, ja, ich muss ja neue Verbindungen schaffen und so weiter, das kostet Energie, auch Aufmerksamkeit kostet Energie und das investiert unser System nur, wenn es sich lohnt. Und das Gefühl, dass es sich lohnt, hat es nur, wenn es irgendwie, wenn es eine Bedeutung für einen hat. Ja? Irgendeine Bedeutung. Also kurz gesagt, vielleicht das Gehirn speichert nicht das, was es muss, sondern das, was es als wichtig erachtet.
Ja.
Und das kann auch individuell sein. Ja, also.
Immer zwischen Bemerkung. Und zwar hatte, ich hatte an einem Vortrag von Gerald Hüther teilgenommen, da meinte er als Beispiel für genau das, es ist durchaus möglich für jemanden mit, sagen wir mal, 65 Jahren, 70 Jahren, noch eine neue Sprache, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kisuaheli oder Mandarin oder was auch immer zu lernen, was komplett schwierig und selbst für Leute, die es wirklich jahrelang tun, schwierig ist, ist es überhaupt kein Problem, auch im hohen Alter, wenn er sich in eine nette Frau aus der Region verliebt.
Ja.
So, und wenn es dann extrem wichtig und bedeutsam ist, sich mit dieser Person dann auszutauschen, dann kriegt man auch die Sprache hin, sagt er. Es gibt Fälle oder es ist halt wissenschaftlich erwiesen, dass das geht. Ja. Und genau diese, er hatte das dann auch sogar neurobiologisch begründet, dass diese Begeisterung bestimmte Stoffe tatsächlich freisetzt, die die eine Umstrukturierung begünstigen.
Ja.
Und dass es also nicht irgendwie selbst im Alter normal ist, laut landläufiger Meinung, dass man irgendwann aufhört zu lernen und das nicht mehr so richtig ist. Nee, nee, man begeistert sich einfach nicht mehr so richtig hier quasi. Und man, wenn man das möchte und wenn man das macht, dann ist das durchaus möglich.
Ja. Bei dem Beispiel mit der Frau jetzt, Grüße an unseren Kumpel Max, der auf einmal Riesenfortschritte in der französischen Sprache macht. Falls du zuhörst, Chapeau. aber ja, da, also wir hatten auch bei den Neuroplastizitätsfolgen oder Demenz und so weiter auch schon immer gesprochen, bis ins hohe Alter ist das Gehirn noch plastisch, das Nervensystem kann sich verändern. Natürlich ist bei Kindern viel, viel plastischer, aber das geht noch. Und das zeigt im Prinzip, das, was du sagst, auch, dass Menschen lernen nicht allein durch die Einsicht in etwas, sondern im Prinzip durch den Zustandswechsel unseres Nervensystems. Also das Nervensystem kommt in einen anderen Zustand, zum Beispiel jetzt wie den der Begeisterung, der Verliebtheit oder ähnliches, der Neugierde, des Wunsches nach Veränderung, was auch immer, was dann mit chemischen Kaskaden einhergeht. Ja, also Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden und so weiter, durch die Emotionen reguliert. Ja, die Emotion löst das quasi aus und dadurch ist unser Nervensystem dann in einem lernenden Zustand oder der einen lernbegünstigenden Zustand. Wenn ich dann quasi das richtige Angebot habe, dann wird es leichter, besser lernen. Das heißt also, es gibt aber auch dann, wenn man das ernst nimmt, vielleicht auch nicht so die eine beste Methode, um zu lernen oder ähnliches, sondern Lernen ist irgendwie immer abhängig vom Kontext, von Beziehung, von Timing, vom Zustand unseres Körpers. Ja.
Vom Individuum selbst auch einfach.
Genau.
Also es gibt Leute, die lernen sehr, sehr gut segeln, als nötig ist.
Ja.
Und andere sind so, ja, mir doch egal, ich bin eh nicht auf dem Wasser, mir wird schlecht, muss ich auch nicht segeln lernen. Und wenn man beide in eine Bootsschule schickt, dann würde eine wahrscheinlich besser abschneiden.
Ja. Aber auch wie gesagt, da, Kontext spielt eine Rolle. Mhm. Ja, also Beziehung, Timing, wann in welchem Lebensabschnitt oder genau in dem Moment, Körperzustand, bin ich gerade körperlich, fühle ich mich gesund oder bin ich abgelenkt, weil mir irgendwas wehtut oder so. Also auch alles, was wir sonst in dem Podcast besprechen, spielt ja auch eine Rolle. Es ist überhaupt eine Grundvoraussetzung, dass man sich einigermaßen gesund fühlt, um leichter vielleicht lernen zu können, um diese Aufmerksamkeit aufzubringen.
Was mir da jetzt quasi fehlt, ein bisschen, ist solche Sachen, die man als Kind gesagt bekommen hat. Mach die Musik aus, du lernst sonst nichts. Braucht man Ruhe? Man braucht eine sichere Umgebung, das habe ich verstanden. Mhm. Wenn man jetzt Death Metal hört, mag das für einen Außenstehenden keine sichere Umgebung sein, für einen selber, aber vielleicht. Und wie ist es mit diesen Sachen? Braucht man eine gewisse Routine fürs Lernen? Braucht man eine gewisse Ruhe, Abgeschiedenheit, damit man dieses, also das Explizite, nicht das Implizite, ist sowas nötig oder ist es sozusagen zweitrangig? Weil wenn man sich begeistert, dann kann ich auch lernen unter widrigsten Umständen.
Also wie gesagt, wenn es das Nervensystem ablenkt, dass es in so einer Art Multitasking fällt, weil ich dieser Musik jetzt auch explizit folgen will, das heißt, ich richte meine Wahrnehmung und Aufmerksamkeit stark auf die Musik, dann ist es eigentlich eher ungünstig.
Verstehe.
Ja, ich brauche ja diese Aufmerksamkeit und die gerichtete Wahrnehmung im Hinblick auf das, was ich lernen möchte. Ja. Und wenn es sogar Stress macht, also wenn mir jetzt zum Beispiel Death Metal nicht gefällt, dann ist es natürlich ganz explizit negativ.
Ja.
Auch Dauerstress ist zum Beispiel auch eins dieser Verhinderer von gutem Lernen. Mhm. Es blockiert eigentlich Lernen, weil wir hatten schon mal eine Folge dazu, unser Stresssystem ja eigentlich zum Überleben da ist. Ne? Und Überleben heißt schnell reagieren. Das heißt, abrufen von Dingen, die schon da sind. das ist quasi kein Zustand, in dem man jetzt in dem Moment lernt, sondern man benutzt alle Ressourcen, die man gerade hat, und um zu überleben. Das heißt, bin ich in einem Stresszustand, dann rufe ich eher Gewohnheiten ab, Reflexe, emotionale Reaktionen, die eingeprägt sind. Und letzten Endes habe ich ja auch so ein Cortisol in meinem Körper angehäuft, wenn ich ständig im Stress bin, sich dann schlechter aufbaut. Und das ist blockiert tatsächlich den Aufbau von neuen neuronalen Netzwerken. Also, da gehen wir jetzt, bin ich wieder ein bisschen weiter gesprungen, aber quasi dauerhaft unter Stress zu sein, aber natürlich auch in dem Moment sehr stark unter Stress zu sein, ist etwas, was also ungünstig wäre fürs Lernen.
Und Rituale? Also, wenn man jetzt sagt, oder Routinen, begünstigt das?
Ja.
Also, haben wir ja gelernt, Rituale reduzieren den Stress, Routinen vielleicht im weitesten Sinne? Oder also kann man da sagen, ja, wenn du dich jeden Tag hinsetzt, ob du willst oder nicht, so wie wir, ich glaube, in der Routinenfolge dazu Superkräften hatten wir, das haben wir gesagt. Vor allen Dingen in der Anfangszeit, zum Beispiel kalt duschen, macht man mal 30 Tage oder sowas, muss man sich dazu zwingen und irgendwann ist es dann Teil des Systems, dann findet man das. Kann man das aufs Lernen übertragen, dass man sagt, wenn ich mich die ersten 30 Tage wirklich hinsetze und für Mathe lerne, auch wenn ich es nicht will, dann wird das irgendwann so eine Routine, dass das Hinsetzen und das Mathe-Thema so normal für mich ist, dass den Stress so weit reduziert, dass ich es besser lernen kann?
Ja.
Kann man das so?
Ja, kann man schon so sagen. Also, dass das auf jeden Fall, es wäre natürlich gut, wenn ich routiniert mit Begeisterung und Interesse.
Ja.
Das wäre der Optimalfall.
Ja.
Ja, aber ich sag mal, die Routine schlägt dann doch, dass mal einen Tag total begeistert ein Problem lösen.
Ja.
Ja. Wo muss man natürlich wieder unterscheiden, was sind das für Fähigkeiten, die ich lernen möchte jetzt? Mhm. Ja, ist es Problemlösungsstrategie selber, also einfach so übergeordnete Fähigkeiten?
Ja.
Dann löse ich vielleicht mal ein Problem in Mathe Und dann beim nächsten Mal irgendwie in einem anderen Setting, wie zeichne ich am besten das und das oder wie organisiere ich etwas und so, dann bin ich quasi immer in der Fähigkeit, ein Problem zu lösen drin, habe eine Routine, aber das Ding an sich wechselt sich ständig ab. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Sprache, ein Instrument, eine sportliche Fähigkeit oder sowas lernen will, dann ist die Routine natürlich schon etwas, was einem deutlich helfen kann, weil es ja, wie wir bei der Ritualfolge gesagt haben, irgendwie eine gewisse Sicherheit gibt und den Stresspegel zumindest etwas reduziert. Wichtig ist, dass ich keine Angst habe, sozusagen vor Fehlern oder ähnlich. Wenn ich jetzt also die Routine aufbaue, mit Angst in diese Lernphase zu gehen, dann würde ich sagen, ist das natürlich schon wieder etwas, was nicht so gut wirkt.
Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? wenn man sagt, okay, ja, es macht mir keinen Spaß und ich versuche da jetzt trotzdem reinzugehen mit irgendwie einer gewissen Begeisterung oder zumindest ohne die negativen Gefühle, die ich habe, weil ich ständig an das denke, was ich gerade verpasse, weil ich blöd lernen muss, dann ist das einfacher gesagt als getan.
Ja, absolut.
Glaube ich. Okay.
Einfach ist das natürlich nicht, aber wenn man ein gewisses, vielleicht hat man Interesse dahinter. Ja, aber ja, das ist immer, das ist wirklich die Schwierigkeit, auch das, was wir in der Schule haben. Das stimmt, die Kinder haben ja vorgegebene Dinge aus dem Rahmenlehrplan und dann für Abiturprüfung oder so, die sie lernen sollen, die sie aber vielleicht gar nicht interessieren.
Ja.
Und jetzt komm mal in diesen Zustand, also schaff das mal für 30 unterschiedliche Menschen, die vor dir sitzen, ein Setting zu schaffen, in dem Rahmen, wie es quasi vorgeschrieben ist, dass die am Ende eine Klausur darüber schreiben können, wovor sie vielleicht sogar noch Angst haben.
Ja,
das ist sozusagen eine explizite Schwierigkeit, die du da ansprichst, die gar nicht so einfach aufzulösen ist, wenn man Vorgaben macht, was bestimmte Personen können sollen. Ja, aber wenn sie sagen, zum Beispiel, ich möchte Informatiker werden, so wie du, Softwareentwickler, würdest du ja sagen, man braucht bestimmte Fähigkeiten, kommst du nicht dran vorbei, die zu haben.
Ja.
Und dann besteht vielleicht, aber man will diesen Job haben, dann ist das Interesse daran, das zu lernen, was dafür die Grundlage ist, bestimmte mathematische Dinge, bestimmte Dinge aus der Informatik oder so.
Elektrotechnik.
Genau, und schon ergibt sich eventuell ein Funke von Begeisterung oder Neugier, Interesse zumindest, der das Ganze auslösen könnte.
Ja,
verstehe. Ja, aber wenn ich das nicht habe, dann ist es natürlich ungemein schwer, nachhaltig zu lernen. Da kann ich vielleicht mal kurz was auswendig lernen für ein paar Tage und wiedergeben, aber das dann später noch in Problemlösungen einzubringen, also eine Kompetenz zu haben, etwas zu programmieren zum Beispiel. Wenn ich eine Fähigkeit verloren habe, die dafür Grundvoraussetzung ist, das kann ich dann gar nicht.
Richtig.
Ja.
Ist es dann auch genau andersrum so, dass man sagt, ich sollte mir vielleicht lieber einen Job aussuchen, der die Dinge braucht, für die ich sowieso schon begeistert bin? Weil ich jetzt sage, okay, ich würde unbedingt gerne Informatiker sein, weil weiß ich nicht, gut bezahlt, flexible Arbeitszeiten meistens, ist gerade gehypt, sowieso KI-Zeug, super gehypt. Ich kriege auf jeden Fall einen Job und kann mich da vielleicht dann so ein bisschen zurücklehnen. Ja, schön und gut, aber wenn du die mathematischen, statistischen, physikalischen Grundkenntnisse nicht hast und auch diese Dinge oder du generell es nicht magst, irgendwie Rätsel zu lösen, solche Logikrätsel oder so, dann ist der Job vielleicht aber auch einfach nichts für dich.
Ja.
Dann müsstest du dich da total durchquälen.
Dann wirst du vielleicht nicht der beste Informatiker. Also du wirst vielleicht Informatiker.
Ja.
Aber wahrscheinlich nicht.
Ja.
Nicht so.
Das bedeutet, man muss man sollte schon einfach auch von der anderen Seite gucken. Im Sinne von, was macht mir denn Spaß? Und in die Richtung könnte ich dann weiter gucken, okay, da kann ich relativ einfach Sachen lernen und dann kann man vielleicht Sachen finden, die irgendwie vielleicht so ähnlich sind oder sowas. Ist natürlich schwierig bei zum Beispiel Computerspielen, wenn man gerne Computer spielt und sehr viel und sehr lange spielen kann auch, ist das nicht unbedingt eine Jobentscheidung.
Ja, man nicht unbedingt. Man muss natürlich auch gesellschaftlich dann aufpassen, wenn bestimmte Berufe machen vielleicht einfach den meisten keinen Spaß, sind aber absolut wichtig für unsere Gesellschaft.
Yeah.
Die haben eine hohe Relevanz. Das Müllabfuhr, ich will gar nicht sagen, dass das nicht Leute gibt, denen es Spaß macht, ne?
Ja.
Also, und da war ein absolut richtig wichtiger Job. Aber ist vielleicht nicht so, wo man sagt, würde ich jetzt als erstes drauf kommen,
ja,
als Traumberuf.
Mhm.
So, ne? Und dann heißt, kann man aber sagen, okay, ich mache den Job trotzdem und habe aber irgendwie was in meiner Freizeit, wo ich lerne, Begeisterung habe oder ähnliches. Ja. Also, ne?
Dass man sich das woanders herholt.
Die Entscheidung muss man selber individuell für sich treffen.
Ah.
Also würde ich jetzt sagen, wenn man die gesellschaftliche Perspektive reinnimmt.
Ja? Ja.
Weil ich bin zum Beispiel, also es gibt wunderbar wichtige Berufe, die auch unterschätzt werden, aus meiner Sicht, aber mhm, die man halt klassischerweise nicht einfach als Hobby macht.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Genau.
Ja, gut. Okay. Wir waren bei den Voraussetzungen,
genau,
ne, die es gibt. Wir hatten ein paar aufgezählt. Gibt es da noch mehr?
Ja, wir machen mal noch eine, da hatten wir auch schon Folgen zu, und zwar Schlaf. Haben wir da schon mal drüber gesprochen, deswegen nur mal so angerissen. Ne? Man kann auch gerne noch mal in die Folgen reinhören, das Wichtigste dazu. Im Schlaf ist es ja so, dass unser Nervensystem, nicht nur das, auch der ganze Körper, aber Nervensystem, in dem Fall jetzt, sich organisiert. Das heißt, die Erfahrung des Tages organisiert und dadurch Umbauprozesse fortstatten gehen. Also diese Nervenleitungen oder Verbindungen zwischen den Neuronen und so weiter, die verändern sich während des Schlafens. Das Gehirn sortiert Inhalte, löscht unwichtig, also was ist als selbst als unwichtig betrachtet,
mhm,
ja, das also Vergessen von Sachen, was wir vorhin sagten, ist gar kein Fehler,
mhm,
in unserem biologischen System, sondern eigentlich notwendiger Prozess, eine Funktion unseres Nervensystems, um effektiv zu sein, ökonomisch,
mhm,
zu sein,
mhm,
ja, und Wichtiges im, also was für unser Nervensystem als wichtig erlebt wurde am Tag, wird hier quasi verstärkt. Deswegen ist ja Begeisterung, Interesse und so weiter,
mhm,
etwas Lernförderliches. Ja? Und deswegen, weil das im Schlafen auch biologisch quasi umgebaut wird, also das sind ja biologische Synthese-Dinge, also entstehen ja neue Verbindungen oder Verbindungen verändern sich, werden sozusagen einfach verzweigter oder ähnliches. Ne? So kann man sich das vorstellen. Braucht einfach aufgrund dieses biologischen Wachstums wie eine Pflanze, die auch wächst und ihre Äste und so weiter in,
ja,
alle Richtungen ausbreitet, braucht halt eine gewisse Zeit. Ja, es braucht Zeit, es braucht Wiederholung, ansonsten wird es ja wieder gelöscht, weil wenn es nicht wieder auftaucht, wird es als unwichtig kategorisiert und wieder abgebaut, use it or lose it. Und es braucht natürlich auch Pausen, weil Schlafpausen, weil das, wie gesagt, im Schlaf abläuft. Ja?
Mhm.
Deswegen ist ja dieses Bulimie-Lernen, mal kurz auswendig lernen und so weiter, nicht so richtig nachhaltig, logischerweise. Deswegen heißt es ja so, ich kotze es quasi für einen Test oder eine Klausur aus und dann,
ja,
habe ich es wieder vergessen, weil dann unser Gehirn bei diesen Umbauprozessen im Schlaf einfach wieder, wenn es nicht wiederholt wird und es hat keine Relevanz für mich,
yeah,
einfach wieder rausschiebt.
Ja, oder sind neue Sachen, die wichtig sind, nämlich,
genau,
die nächste Klausur.
Ja, genau.
Mhm.
Und das läuft im Schlaf ab und deswegen ist es natürlich wichtig, ausreichend gut qualitativen Schlaf zu haben, weil diese Prozesse sonst einfach im Gehirn gar nicht gut ablaufen können.
Mhm.
Also Schlafen für Kinder sowieso mega wichtig, Jugendliche natürlich auch für uns Erwachsene dann,
ja,
um weiter lernen zu können. Das ist wie beim Training, hatten wir auch schon mal da besprochen.
Ja.
Wir setzen quasi den Reiz für unseren Körper beim Training, für unseren, das gehört ja auch zum Körper, das Nervensystem, wir sind ja nicht Platon, ne? setzen wir den Reiz am Tag durch unsere Aktivität und so weiter und das wird dann alles verarbeitet und sortiert und umgebaut, während wir schlafen.
Passiert das während des Tages nicht?
In gewisser Weise wird das vielleicht vorbereitet, aber,
mhm,
das passiert hauptsächlich nur beim Schlafen. Ja.
Okay, das heißt, ich kann auch nichts lernen, wenn ich nicht schlafe irgendwann. Das heißt, es gibt ja, oder ich hatte das im Studium auch, so Nachtschichten quasi,
ja,
wenn man kurz vor einer Abgabe, kurz vor einer Klausur,
mhm,
eine Nacht im Prinzip durchmacht, und all den Stoff nochmal reinschaufelt, der so nötig ist und auch ganz viel ins Kurzzeitgedächtnis, so kurz vor der Klausur. Ne? Das ist dieses Bulimie-Lernen, was du meintest. Das ist, es geht, aber es ist nicht nachhaltig. Ja. Und dadurch, dass ich nicht geschlafen habe in dem Moment, war es tatsächlich auch schlechter, als es hätte sein können. Das ist jetzt so die Aussage. Interessant.
Da kommt ja noch mit dazu, dass die anderen Funktionen deines Körpers wie Konzentrationsfähigkeit und Abrufen von Speicherdaten dann natürlich durch die Ermüdung auch noch schlechter sind.
Das ist richtig.
Das heißt, die Performance wird auf jeden Fall leiden, ja.
Ja, man ist ja schon richtig durch danach auch.
Ja.
Okay, wow.
Also Schlaf ist, hatten wir auch damals gesagt, eine wichtige Priorität. Sollte sie zumindest haben.
Gut. Wir haben also Aufmerksamkeit, wir haben Schlaf. Was haben wir noch?
Wir hatten noch Emotionen vielleicht. Also wenn man das nochmal so von Aufmerksamkeit, es geht damit rein, hast du schon recht, ne? Emotionen, Motivation, Sinn, aber kann man vielleicht nochmal extra nehmen.
Ja.
Eine hätte ich noch, bevor wir vielleicht nochmal in zwei Autoren reingucken können, die man so im Studium auch lernt. Und zwar natürlich unser, auch eins unserer Lieblingsthemen, Bewegung.
Aha.
Weil letzten Endes unser Körper ja unser Medium ist, um Dinge zu begreifen.
Begreifen.
Das Wort begreifen schon alleine sagt das ja aus. Also wenn man mal guckt, wie Kinder, wieder ganz kleine Kinder lernen, da kann man das für sich wunderbar vorstellen. Mhm. Die fassen Sachen an, nehmen Sachen in den Mund, um sie auch noch dort zu fühlen und so weiter.
Ja.
Und begreifen dadurch die Welt. Wie hoch ist etwas, wie fest ist etwas, wie kann ich es verändern und so weiter.
Ja.
Und weil bei Bewegung, wenn unser Gehirn also auch noch Bewegung steuern muss, so viele Anteile unseres Gehirns aktiv sind, fördert das natürlich diese Reizgebung. Ja? Also da ist quasi so viel los, dass dann beim Schlaf mehr verarbeitet werden muss. Deswegen ist Bewegung durchaus lernförderlich, auch weil es einfach die Durchblutung vom Gehirn selber in dem Moment der Bewegung erhöht und wir dadurch einfach bessere Voraussetzungen haben, um zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit zu lenken, dass alles besser versorgt wird. Neurotransmitter wie Dopamin werden aktiviert durch Bewegung und die sind wichtig, um quasi diese Umbauprozesse vonstatten gehen zu lassen. Quasi wie die Bauarbeiter, so ein bisschen vielleicht dann, die das Ganze umbauen. Und deswegen ist Bewegung auch eine sehr lernförderliche Geschichte. Ja, und ich versuche das zum Beispiel bei uns in der Schule auch so ein bisschen mit einzubringen, dass man in Nicht-Sportunterricht, also sozusagen in anderen Fächern auch Bewegungsphasen ritualisiert, um dem so ein bisschen Herr zu werden. Es gibt sogar richtig schöne Ansätze, das ist aber oft für Grundschulen etwas leichter machbar, weil die Lerninhalte dafür besser geeignet sind, dass man mit Bewegung lernt, zum Beispiel Zahlen oder Silben und so weiter. Das kann man dann klatschen, das kann man mit Hüpfen, das kann man, man kann die Zahlen ablaufen auf dem Boden und so weiter. Ne? So kann ich jetzt nicht jemandem beibringen, eine Klausur zu schreiben, aber ich kenne sogar einen Kollegen, der immer beim die Lehrerfortbildung moderner Schulsport in Berlin organisiert. Der lässt seine Kinder in der Grundschule tatsächlich im Handstand lesen. An der Wand natürlich und so. Also es gibt da ganz verrückte Geschichten.
Ja.
Aber Bewegung als solches, das muss auch nicht immer mit dem Lerneffekt zusammenhängen, aber ein Spaziergang alleine um die Wahrnehmung herum kann schon helfen.
Jetzt widerspricht es ein bisschen dem Multitasking in meinen Augen.
Ja.
Wenn man ja sich nebenbei bewegt und im Handstand kann ich nicht so gut lesen, als wenn ich irgendwo sitze oder stehe oder was.
Ja.
Wie fängt das?
Deswegen, das ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich die beste Methode ist.
Mhm.
Ja, aber das, was ich vorher gesagt habe, dass man quasi durch die Bewegung den Fokus auf den Lerninhalt lenkt. Also ich laufe eine Zahl ab.
Ja.
Oder ich klatsche die Silben und so weiter.
Ja.
Das verstärkt sozusagen die Aufmerksamkeit auf den Lerninhalt.
Und dadurch ist es besser.
Genau. Und das andere, wenn ich jetzt Bewegungspausen mache, ich gehe spazieren oder sowas, Gehirndurchblutung, bessere Voraussetzungen, um mich besser zu konzentrieren, Aufmerksamkeit zu setzen.
Das heißt, wenn ich mir aber extremes Gegenbeispiel, wenn ich, während ich Handball spiele, mir den Inhalt der nächsten Geschichtsklausur durchlese, ist es eher nicht förderlich, weil Handball mehr ablenkt.
Richtig.
Wenn ich aber in ein Museum gehe, wo die Zeitepoche ausgestellt ist, die in der nächsten Klausur behandelt wird und ich dort, weiß ich nicht,
durchlaufe,
in irgendwelchen durchlaufe, mir das angucke, keine Ahnung, vielleicht irgendwie mal so einen fetzen Stoff anfasse oder so, dann hilft das, weil es das, also wenn es das Thema ist, ne, weil es auf das Thema lenkt und irgendwie noch weitere Reize und Input gibt für, naja, das, was ich halt lernen will.
Ja.
Gut.
Beziehungsweise, weil es in dem Moment, da laufe ich ja quasi, gehe ich ja nur lang, weil die Bewegung als solche, wie gesagt, biologisch einfach hilft dann in dem Moment. Es ist ja keine, es ist eine automatisierte Bewegung, das Gehen. Da muss ich mich wenig konzentrieren.
Yeah.
Ich habe nicht wie beim Handball, dass ich eine Technik ausführen muss, dass ich Gegner berechnen muss und zuspiele, sondern ich gehe einfach so wie sonst auch.
Yeah.
Und diese Bewegung hilft aber, die Durchblutung zu fördern, Neurotransmitter auszuschütten. Aber sobald es in den Multitasking-Bereich fällt, wird es natürlich schwieriger, explizit den Inhalt des, der Geschichte jetzt zu lernen. Jetzt ist immer die Frage, was will ich lernen? Will ich zum Beispiel im Handballspiel lernen, unter Stressbedingungen Techniken abzurufen? Muss ich natürlich auch mich in dieses Setting versetzen.
Ja.
Weil Fähigkeiten, also Lernen ist ja sehr umfassend. Ne? Es ist nicht nur ein Inhalt auswendig können, sondern es ist eigentlich eine Kompetenz erwerben.
Verstehe.
Und eine Kompetenz erwerben heißt auch, ich muss, also wenn man da nochmal so reinguckt, was heißt lernen? Zum Beispiel nehmen wir mal Geschichte, ist ja auch mein Fach. Geht es gar nicht darum, dass ich am Ende alle Daten und Fakten auswendig kann. Eine Kompetenz besteht darin, zu einer Problemstellung ein Urteil fällen zu können. Ja, ist es gerechtfertigt, in einer Revolution einen König zu köpfen oder sowas?
Ja.
Also wie gestaltet man gesellschaftlichen Wandel? Das steckt ja dahinter. Das kann ich dann an der Geschichte erproben. Und die Kompetenz dahinter ist, wie näher ich mich dem denn? Was brauche ich denn dafür, um die Frage zu beantworten? Sage ich einfach mein Gefühl raus oder lerne ich, dem Problem mich zu nähern, indem ich mir mal verschiedene Perspektiven angucke?
Ja.
Indem ich verschiedene Ebenen betrachte. Wie ist das politisch? Wie ist das moralisch? Wie ist das sozial? Und was brauche ich jetzt dafür? Okay, dann muss ich mal gucken, finde ich Quellen, wo bestimmte Leute erstmal Aussagen dazu treffen? Wie haben die das wahrgenommen?
Ja.
Finde ich Quellen dazu, wie man moralische Urteile trifft? Also da haben sich Menschen schon Gedanken zu gemacht. Und dann lerne ich quasi etwas dazu, weil ich diese Frage beantworten möchte.
Ja.
Und erwerbe die Kompetenz, wie ich mich sowas, wie ich mich so einer Problemstellung nähere, um zu einer Antwort zu kommen, die nicht einfach plump dahergesagt ist, sondern die irgendein Fundament hat. Und vielleicht lerne ich dann dabei sogar auch noch nachhaltig was über Moral oder politische Umbauprozesse, die ich auf heutige Zeiten übertragen kann. Das wäre sozusagen mein Ziel immer im Geschichtsunterricht. Als Beispiel, die Kompetenz, nicht die reinen Daten und Fakten, die ich dann vielleicht kurzfristig brauche, um die Kompetenz darzulegen.
Ja.
Also ich argumentiere und dann mein Beleg dafür ist, das war so und so und das war so und so und deswegen sage ich an der Stelle. Ja.
Ja, ich wünschte, das hätte man mir mal vorher gesagt. Ich hatte ja auch Geschichtsleistungskurse
und
diese ganzen Sachen mitgemacht. Viel auswendig gelernt, was ich auch alles nicht mehr weiß.
Ja.
Aber die allgemeine Kompetenz bleibt ja dann doch irgendwie ein bisschen hängen, wie man sich an Problemen nähert, wahrscheinlich.
Man sieht ja, dass du ein analytischer Mensch bist, der durchaus immer multiperspektivisch an Sachen rangehst.
Ja.
Vielleicht hast du implizit,
vielleicht,
weiß nicht, wie der Unterricht war, aber dort auch etwas mitgenommen, diese Kompetenz einfach ausgeprägt. Es gibt ja bei vielen Kompetenzen auch nicht einen Endpunkt, wo ich sage, jetzt habe ich es gelernt, sondern es ist ein Spektrum, ein Kontinuum, was sich verändert, was man, man kommt sozusagen weiter in der Kompetenz, das zu beherrschen.
Okay. Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, würde ich sagen, gucken wir mal an, du hattest zwei Autoren erwähnt, die du gerne noch besprechen wollen würdest. Wer ist das?
Genau, das war, was man so im Studium oder auch bei mir auch im Referendariat auch nochmal so richtig durchgearbeitet hat. Mhm. Eine ältere pädagogische Theorie, ich glaube aus den 30ern von John Dewey, legt so ein bisschen ein paar Grundlagen, die man vielleicht für das explizite Lernen, also ich möchte etwas konkret jetzt können oder jemandem beibringen, heranziehen kann, ist erstmal, dass Lernen aktiv ist. Also wir lernen durchs Tun. Durch Erfahrung und Reflexion letzten Endes. Weil wenn wir etwas tun. Das heißt, wir probieren etwas aus und denken dann über das Erlebte in dem Ausprobieren nach, danach. Das ist die Reflexion. Mhm. Mit einem Bezug zur eigenen Lebenswelt in der Regel. Also es muss irgendwie wenn es gar nichts mit meinem Leben zu tun hat, ich es nicht gebrauchen kann, wird es auch schlechter gelernt, sozusagen. Also wenn du mir jetzt irgendwas über Programmieren, und ich muss aber nie programmieren oder so, dann hat es keinen Bezug zu meiner Lebenswelt.
Ja.
Kommt wieder ähnlich Interesse und was wir vorhin schon gesagt haben, mit rein. Das heißt, man lernt besser, wenn man ein Problem lösen will oder etwas verstehen will. Also wir gehen wieder in den Sinn rein. Ja? Mhm. Auch durch John Dewey belegt, kann man wieder Hüter heranziehen, der würde das irgendwie anders formulieren, der würde sagen, Lernen kann man nicht einfüllen oder sowas.
Ne? Yeah.
Menschen müssen irgendwie eigene Fragen haben und eigene Lösungswege finden. Man kann ihnen nichts beibringen, aber man kann ihnen helfen, es zu entdecken. Mhm. Das baut auch alles so auf dem aus, was John Dewey quasi schon dargelegt hat, weil Lernen quasi aktiver Prozess ist durch Tun. Erfahren und danach reflektieren, darüber nachdenken. Wenn man das nochmal so ranzieht, kann man vielleicht auch nochmal unsere Folge zu Achtsamkeit mitnehmen. Das kann natürlich helfen. Wenn ich achtsam im Moment bin, lenke ich ja meine Aufmerksamkeit und denke im Nachgang darüber nach, was da eigentlich passiert ist.
Das ist alles ziemlich einfach gesagt, sag ich mal, aber dahinter steht ja doch ein riesiger emotionaler Batzen, den man anstoßen oder irgendwie ausführen muss. Ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll. Denn irgendwann komme ich ja auch mal in die Verlegenheit, irgendwas lernen zu müssen, was mich nicht begeistert. Und jetzt muss ich das ja trotzdem irgendwie tun. Es geht ja nicht so gut und so weiter, aber es funktioniert trotzdem auf die gleiche Art und Weise, richtig? Also, dass ich das Gelernte irgendwie erfahre in irgendeiner Art und Weise und danach reflektiere und dann kann ich es irgendwie bis zu einem gewissen Grad. Ist es denn dann so, dass das dann dadurch nur länger dauert, weniger nachhaltig ist und das war's? Oder ist es tatsächlich, weiß ich nicht, irgendwie neuronal anders? Sind die Strukturen, die ich mir aufbaue, dann schwächer? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also so kann man sich das vorstellen. Musst dir vorstellen, dass im Prinzip die Verarbeitung des Ganzen ja weniger umfassend ist in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn, wenn ich einfach nur zuhöre, so wie man das jetzt bei uns im Podcast macht, als wenn man sich jetzt selber überlegen würde, wie unterrichte ich jetzt jemanden? Und nimmt jetzt diesen Podcast und sagt, okay, er hat gesagt, aktiv tun. Das heißt, ich kann nicht einfach nur dem was erzählen, sondern ich muss ihnen irgendein Problem geben. Interesse, Lebensweltbezug. Ich muss irgendwie das hinkriegen, dass die Leute, denen ich jetzt was beibringen will, ein Interesse aufbauen, irgendwie eine Frage im Kopf haben, die sie jetzt lösen wollen oder irgendwie eine Relevanz wahrnehmen, warum sie das gebrauchen können. Und das überlege ich mir und wie mache ich das? Dann werde ich das besser lernen, nachhaltiger lernen, die Strukturen werden stärker verstärkt, weil es einfach viel mehr von mir abverlangt, als wenn ich es jetzt nur einmal gehört habe. So kann man sich das vorstellen.
Verstehe.
Aber da kann man als Hilfe zum Beispiel auch für sich selber oder wenn man andere unterrichtet, auch noch mal Hattie ranziehen. Der ist etwas moderner, deutlich moderner. Eine Metastudie gemacht von ganz vielen pädagogischen Studien und unglaublich hoher Probandenzahl damit. Hat mal versucht zusammenzufassen, was ist eigentlich, was sind so die Kernpunkte, damit man gut lernen kann.
Ja.
Im expliziten Lernen, also ich möchte eine Fähigkeit. Und das ist, ich würde es mal zusammenfassen und dann in einem kurzen Punkt und dann genau erklären. Das ist aus meiner Sicht Transparenz. Und zwar sagt er, Lernen funktioniert dann gut, wenn Lernende eigentlich wissen, wo sie stehen, wohin sie gehen und wie sie dorthin kommen.
Mhm.
Das heißt, Lernen braucht in dem Falle erstmal eine Klarheit, eine Struktur und transparente Ziele. Kann also auch mit Zwischenzielen sein. Ja, also was soll gelernt werden? Was ist der Weg dahin? Was brauche ich alles dafür? Und wie komme ich dann dahin? Und dann ist der nächste große Aspekt, deswegen auch Transparenz. Transparenz heißt ja, mir ist klar darüber, was hier gerade passiert und wo es hingeht, ist Feedback. Aus seiner Sicht oder aus der Forschung heraus braucht Lernen dann Feedback. Kein Druck, sondern Rückmeldung. Ja, also eine ganz, aber auch konkret, nicht so gut gemacht oder war nicht gut, Note 6,
yeah.
Sondern was kann ich schon, was ist der nächste Schritt und was hat noch nicht funktioniert und warum hat es nicht funktioniert.
Mhm.
Und dann quasi, wenn man da auch wieder reinguckt, nächster Punkt bei Hattie, Fehler als Lernsignale nehmen, ja. Also Fehler sind nichts Schlimmes im Lernen, sondern sie sind eigentlich integraler Bestandteil von Lernen. Sie sind eigentlich unvermeidbar und auch wichtig.
Mhm.
Sie sind Signale davon, was man lernt. Informationen, was eigentlich noch nicht genug gekonnt wird oder was noch nicht klappt einfach. Das heißt, genau da, wo die Fehler sind, da passiert eigentlich das Lernen. Im Idealfall, wenn ich dann, wie gesagt, konkretes Feedback kriege. Okay, das passte noch nicht. Da mussten wir noch nacharbeiten, das ist der nächste Schritt und so weiter.
Mhm.
Ja. Wenn man Fehler umsortiert, kommen ja Helfer raus, die Buchstaben, ja, also insofern in dem Verständnis.
Mhm.
Nicht diese negativen Fehler sind nicht schlimm, sondern sind ganz, ganz wichtig eigentlich beim Lernen. Gibt auch bei bestimmten Dingen, jetzt komme ich wieder ins Schwafel, ne, aber gibt so U-Kurven beim Lernen, also wie der Buchstabe U, dass man am Anfang, man steht sozusagen, wenn man das U anfängt zu schreiben, man steht am Anfang des Lernprozesses und dann geht gefühlt der Lernprozess runter, wie beim U, obwohl man eigentlich weiterkommt, im Buchstaben zeichnen, weil man zum Beispiel bestimmte Regeln in unserer deutschen Grammatik gelernt hat. Und dann gibt es aber Ausnahmen von dieser grammatikalischen Struktur. Mir fällt gerade jetzt so schnell kein Beispiel ein, ne? Aber Vergangenheitsform oder sowas.
Ja, ist ja auch egal.
Kommen jetzt nicht so drauf, ne? Und man hat eine Regel gelernt und wendet die auf eine Ausnahme an.
Mhm.
Und dann würde man und spricht auf einmal falsch. Aber eigentlich hat man die grammatikalische Struktur gelernt und ist vorangekommen. Man muss jetzt nur noch weiter lernen, dass für dieses eine Wort das eine Ausnahme ist. Oder ähnliches. Oder auch beim Schachspielen, hatte ich jetzt mit meinem Sohn besprochen. Er meinte, auf einmal war er schlechter als vorher, obwohl er das Gefühl hat, er hat ja mehr in Schachspiellernen investiert.
Mhm.
Meinte ich, ja, weil du bestimmte Strukturen gelernt hast, die du versucht hast anzuwenden. Und die kann man sozusagen nicht in jeder Situation anwenden, diese Prinzipien. Obwohl er quasi besser geworden ist insgesamt, hat er quasi diesen Lerneffekt benutzt und muss jetzt einfach den nächsten Schritt machen, für bestimmte Ausnahmen weitere Prinzipien zu lernen.
Mhm,
ja, und da kann man es sozusagen erkennen.
Ja.
Und da sind Fehler aber ganz wichtig, weil ich das dadurch erkennen kann. Und der letzte Punkt, den man dann auch aus Hattie rausziehen kann, ist die Selbstwirksamkeit. Wieder hatten wir auch eine ganze Folge zu, haben schon öfter gesagt, das Gefühl, Einfluss und Kontrolle aufs eigene Lernen zu haben.
Ja.
Lerntempo, was lerne ich, wie lerne ich und so weiter. Sind also wichtige Punkt an der Stelle. Jetzt kam ich ganz schön in Rage hier.
Ja, vielleicht auch deswegen, weil, wenn man so drüber nachdenkt, vieles davon in der Schule nicht umsetzbar ist oder umgesetzt wird. Denn, schon der letzte Punkt, Selbstwirksamkeit. Ich habe überhaupt gar keinen Einfluss auf das als Schüler, auf das, was ich lernen muss. Es ist durch den Rahmenlehrplan vorgegeben. Und ich kann auch, ich empfinde das Feedback, was ich kriege, auch als Stress. Es ist ja schlecht, wenn ich Fehler mache oder, naja.
Ja, weil
also
es
während,
und eine Auswirkung auf mein Zeugnis zum Beispiel hat.
Wobei ich sagen würde, das Lernen an sich ist ja der Weg bis zur Lernerfolgskontrolle. Die Lernerfolgskontrolle sagt ja nur, wie viel hast du bisher gelernt, um das irgendwie quantifizierbar zu machen. Das Lernen dahin, da kann ich ja Fehler machen. Hausaufgaben oder sowas. Aber selbst da, wenn ich Hausaufgaben zurückkriege und die sind voller Fehler oder voller neuer Berichtigungen, ist das trotzdem irgendwie ein negatives Ereignis für mich, weil ich ja merke, okay, das habe ich jetzt irgendwie falsch gemacht, das ist irgendwie kacke. Wenn ich das in der Klausur mache, dann ist es richtig schlecht für mich. Das erzeugt Stress. Wenn das mehr so ein, ja, pass auf, das ist schon ganz gut, aber an den Stellen kannst du noch ein bisschen besser machen. Ist nicht so schlimm. Probier es nächstes Mal nochmal. Wir schreiben nochmal so ein Ding und dann so. Wäre besser.
Ja.
Und das sind jetzt schon zwei von den drei Punkten von Hetty. Und das andere war Transparenz. Also, dass man weiß, wo man ist, das kriegt man wahrscheinlich gut raus. Wo es das Ziel ist, wahrscheinlich auch, auch wenn es nicht mein Ziel ist, sondern ein von außen vorgegebenes. Und den Weg dahin, den wahrscheinlich ja implizit. Aber da sehe ich schon, das ist ja gar nicht möglich. Kein Wunder, dass du in Rage bist, Max.
Ja, ich war natürlich in Rage, weil es mich ja auch begeistert, also weil es ja ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige. Das heißt, da kommen jetzt ganz viele Gedanken, die man so hat, ne?
Ja.
Und du hast recht, das ist natürlich eine riesen Herausforderung, ne? Man versucht das in gewisser Weise ein bisschen aufzufangen, man dann vielleicht ab und zu differenziert, die Selbstwirksamkeit insofern stärkt, dass man vielleicht unterschiedlich schwierige Texte, Aufgaben oder was auch immer hat oder Autonomie aufgreift in Gruppenarbeiten, wo man Rollen verteilen kann, wer macht was, wer und so weiter, ja, Absprachen. Aber es ist natürlich nicht so, wie wenn man sagt, okay, ich interessiere mich jetzt dafür, wie schreibt man jetzt so ein Programm?
Ja.
Und jetzt habe ich die Möglichkeit, so einen Monat mich damit zu beschäftigen.
Ja.
Und alles, was ich dafür brauche, mir mal irgendwie anzueignen und habe quasi den Zugang auch zu den Informationen über einen Lehrer oder über Internet.
Ja.
So ist es natürlich nicht, ne? Und das ist dadurch alles ein bisschen schwieriger.
Ja. Das wäre aber besser.
Laut der Forschung, ja.
Aha.
Ja.
Okay.
Genau.
Du hattest neben Dewey und Hetty auch noch Hüter erwähnt. Wolltest du den auch noch kurz
Den haben wir ja immer so ein bisschen reingebracht. Okay. Der ist ja letzten Endes Neurobiologe. Genau, und hatte ja, denke ich, haben wir ganz gut schon mit integriert. Ja.
Okay. Dann, ja, würde ich vielleicht auch in Anbetracht der Zeit vielleicht mal schauen, dass ich das noch mal so ein bisschen zusammengefasst bekomme, was wir gesagt haben. Also heute ging es um das Lernen. Das Lernen ist ein Riesenthema, haben wir gesagt. Wir gucken uns nur an, wir gucken uns das ein bisschen oberflächlich an. Sagen wir mal, also das Erwerben von neuen Fertigkeiten
oder
Fähigkeiten auf eine bestimmte Art und Weise. Am Ende ist Lernen, haben wir gesagt, eine Veränderung in den neuronalen Verbindungen im Kopf. Und das kann implizit und explizit passieren. Implizit passiert so ein bisschen nebenbei, nicht unbedingt unaktiv, aber es wird nicht explizit angegangen, sondern durch die Aufmerksamkeit, die man bestimmten Dingen widmet, lernt man einfach diese Dinge dann. Zum Beispiel ein Kind, eine Sprache, weil sie einfach mit den Eltern oder den Personen interagiert. Das ist nicht hinsetzen und Vokabeln lernen, sondern das passiert in der normalen Interaktion mit. Hingegen expressives Lernen?
Explizites.
Explizites, ja, da konnte ich meine eigene ich Schrift lerne nicht
explizit
lesen.
Eine.
Explizites Lernen ist dann halt genau das Hinsetzen oder Stehen oder was auch immer, das genaue aktive Zugehen auf einen Lerninhalt und den dann lernen. Das geht gut oder schlecht. Man kann das gut machen, indem man, wir haben gesagt, das paar Voraussetzungen gibt, insgesamt 4 grobe Gruppen. Einmal Aufmerksamkeit, gerichtet auf den Lerninhalt. Dann Bedeutsamkeit für mich selber. Es muss wichtig sein, es muss mir gute Emotionen geben, wenn ich das kann. Oder dass ich das irgendwie für mich wichtig empfinde am Ende des Tages. So begeistert davon bin. Dann drittens war Schlaf. Ohne das geht im Prinzip gar nichts. Das war beim Training so, das war bei emotionalem Ausgleich so, das ist hier auch beim Lernen nicht anders. Das ist einfach irgendwie so eine Grundvoraussetzung. Hier besonders, weil das ist der Moment, wo das Lernen an sich quasi passiert. Also diese neuronale neue Verbindung oder Vernetzung wird genau dort hergestellt. Unwichtiges wird gelöscht, Wichtiges wird verstärkt und der Tag wird prozessiert. Viertens war Bewegung, das heißt Bewegung, die es fördert, die Aufmerksamkeit auf den Lerninhalt zu lenken, ist vorteilhaft. Bewegung, die ablenkt, ist es nicht. Wenn man sich bewegt und dadurch den Lerninhalt begreifen kann, dann hat man dadurch einen größeren sensorischen Input. Man hat auch eine bessere Durchblutung im Gehirn und so weiter. Und das sind alles Dinge, die den Lernprozess verbessern können, weil sie die Umstrukturierung größer oder allumfassender triggern können, sozusagen. Was dagegen nicht hilft, ist halt Ablenkung oder Multitasking. Das ist klar, warum, ne? Aber auch Angst, Stress, Dauerstress besonders, hilft eher dabei, sich auf was anderes zu konzentrieren als den Lerninhalt. Das heißt, es lenkt ab am Ende. Ja, damit meinen wir dann tatsächlich auch nicht irgendwie Musik beim Lernen oder irgendwie, weiß ich nicht, so ein Vogelgezwitscher sich anzuhören in der Bibliothek, während man irgendein Dings durchgeht, sondern tatsächlich Musik oder irgendetwas, worauf man sich halt nebenbei noch konzentrieren muss oder das tut.
Es reicht schon, wenn das Handy neben uns liegt. Da gibt es auch ganz interessante Studien. Einfach dadurch, dass es da liegt, zieht es schon Aufmerksamkeit.
Ah ja, das ist
von der Aufgabe weg.
Interessant, genau. Also da gibt es bestimmt auch noch richtig viele Detailthemen, in die man da noch einsteigen kann. Wir hatten dann gesagt, es gibt ein paar Autoren, die sagst, sind groß und werden auch im Studium viel durch die Bank eigentlich im Detail behandelt. Das ist einmal John Dewey, der zusammengefasst gesagt hat, Lernen ist aktiv, ne? Wir erfahren etwas und danach reflektieren wir. Und in dieser Reflexion nach dem eigentlichen Tun passiert das Lernen. Ne? Aber auch nur für das, was wichtig ist, was wir schon gesagt haben, wo eine Begeisterungsfähigkeit dahinter steht. Und dann hatten wir Hattie, der meint, es gibt im Prinzip 3. Du hast gesagt, du hast sie zusammengefasst zu 3 großen Punkten. Ne? Kann man natürlich jetzt nicht im Detail alles durchgehen, aber wesentlich 3. Einmal Transparenz, das heißt, man muss wissen, wo man steht beim Lernen, was das Ziel ist und wie man da hinkommt. Das ist ideal, um das Lernziel zu erreichen. Zweitens ist Feedback, aber auf jeden Fall im positiven Sinne oder zumindest nicht im negativen Sinne. Und zwar, was kann ich, was hat noch nicht so gut funktioniert und warum hat das nicht funktioniert, was ich probiert habe, dann kann ich es das nächste Mal besser machen und durch diesen Fehler passiert dann halt einfach auch dieses Lernen, also dass man Fehler beim Lernen als normal und wichtig begreift und nicht als Problem bei der nächsten Klausur oder eine Sache, weshalb man zu Hause ausgeschimpft wird oder sowas. Ne? Wichtig ist also kein Stress. Und drittens und auch letztens war die Selbstwirksamkeit, er sagt, wenn ich selber Einfluss habe auf das, was ich lerne, wahrscheinlich auch wie ich es lernen möchte, dann ist es, kann ich das, kann ich das selber so lenken, wie ich es gerade brauche. jedenfalls meine Interpretation dieses Dingens, ne? Was irgendwie ein bisschen in Einklang ist mit dem Begeisterung und so, weil wenn ich mir aussuchen kann, was ich lerne, dann kann ich natürlich das nehmen, was mich begeistert. Ich kann mir die Fragestellung vornehmen, die ich gerne wissen will. Und naja, dann spielt ja alles ineinander, ne? Dann habe ich ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen kann. Ich habe bestenfalls auch noch irgendwie eine Möglichkeit, das Wissen mir anzueignen durch entweder den Lehrer oder Bibliotheken oder das Internet oder was auch immer. Und ich habe die internen Ansporn des, ja, mir anzueignen, was ich gerne machen möchte. Und dann vernetzen sich die Neuronen besser. Also ideal.
Ja.
Ja. So weit, so gut. Das ist erstmal Lernen. Max, an vielen Stellen haben wir abgebrochen. Im Detail weiterzugehen. Mhm. Das heißt, es gibt noch richtig, richtig viele Möglichkeiten, da noch weiter reinzuschauen. Ist dann natürlich die Frage, ob das die Zuhörerinnen oder Zuhörer interessiert. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt uns das gerne. Ja, ihr erreicht uns unter von-gesunde-interesse@gmx.de, erreicht Max über Equilitastic bei Facebook und Instagram. Ihr könnt da auch, das werden wir verlinken in den Kommentaren bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Da könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns immer über Sternchen, über konstruktives Feedback. Da lernen wir sehr viel draus, was wir demnächst besser machen oder lieber weglassen sollten. Und ja, wenn ihr das magt, machen wollt, dann gerne in dem nach Hetty aufgebautem Feedback, dass wir also nicht das, dass wir das Gefühl haben, herauszufinden, was genau euch stört oder wo wir noch nicht so gut sind, wie wir sein könnten, um dann den nächsten Schritt zu gehen und in der Sache besser zu werden. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für alle, die bis hier durchgehalten haben. Es ist mal wieder eine lange, recht theoretische Folge gewesen, aber ich glaube auch eine sehr wichtige Folge und eine sehr grundlegende Folge, die die Tür öffnet zu vielen weiteren Themen und vielen Detaildiskussionen, die wir gerne noch dann in diesem Jahr haben können.
Also lernt das auswendig. Das ist die Grundlage für alles, was kommt. Nee.
Ja, genau. Und der erhobene Zeigefinger ist wichtig dabei. Genau. Ja, also noch einmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.